Manches sind ja auch Spielereien, ne? Wie zum Beispiel ein Rezept für ein Gewürz, das ich aus Zwiebelschalen herstelle. Da muss man vielleicht zu Hause erstmal ein paar Zwiebeln, Schalen ansammeln, die man dann trocknet. Wir haben dann natürlich ein paar Kilo davon in der Woche, ne? Das ist was anderes.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Wenn ich an Sophia Hoffmann denke, denke ich, das ist jemand, die nicht nur übers Essen redet, sondern damit was verändern will. Sophia ist Köchin, Autorin, Aktivistin und heute zu Gast bei Food Fact. Sie ist wahrscheinlich eine der prägendsten Stimmen, wenn es um pflanzenbasierte Küche, Zero Waste und Verantwortung auf dem Teller geht. Ihre Bücher, ihr Restaurant Happa, ihre Masterclass, all das zeigt, dass nachhaltige Küche kein Trend ist, sondern ein Kulturthema. Also, lasst euch inspirieren und seid gespannt, ob und wie gutes Essen unsere Zukunft verändern kann. Los geht's! Hallo, liebe Sophia, herzlich willkommen, servus.
Ja, herzlich willkommen auch, Papa.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mir wurde heute Morgen beim Frühstück schon gesagt, verscherz es dir nicht mit der Hoffmann, ich möchte da nochmals hingehen. Natürlich bezogen auf das Papa. Daher jetzt mal gleich vorab der Sicherheitscheck. Womit kann man sich denn bei dir verscherzen?
Ich glaube, ich mag insgesamt gutes Benehmen, so, also wenn sich jemand so richtig schlecht benimmt, das finde ich jetzt nicht so gut, aber man kann sich ja immer auch entschuldigen, wenn man was gemacht hat. Und natürlich einfach mit so No-Gos wie irgendwie, also ne, Hass, irgendwie, Rechtsradikalität, also ich meine solche Themen, da brauchen wir glaube ich gar nichts drüber.
Nee, da brauchen wir nicht.
Genau.
Aber jetzt hoffe ich, dass ich nicht gleich in den ersten Fettnapf drehe. Ich habe nämlich wie immer eine kleine Verkostung mitgebracht. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja ganz lustig, einer Köchin ein Mittagessen mitzubringen. Und zwar, das ist eine vegane Bio-Trick-Mahlzeit.
Ha.
So, machen wir die mal auf.
Mhm. Da muss man aber erst noch Wasser dazu.
Da tun wir jetzt Wasser.
Okay, hier ist ein Pulver.
Ich weiß auch nicht, wie diese Marke heißt. Bertrand oder Bertrand oder aus Deutschland. Das fülle ich jetzt mal da auf.
Und sag mal, das was herzhaft ist oder wie?
Naja, ehrlich gesagt, das ist doch schon ich noch nicht
ich sagen. Mal, weil ich kenne ja diese, die sind ja meistens eher so süß, ne? So irgendwie Vanille, Schokolade, dies, das. Okay. Mhm.
Reis. Shiitake-Pilze.
Mhm. Hm.
Basilikum.
Okay. Yes. Also, ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie eine flüssige Version von so Overnight Oats oder so Müsli so oder ein sehr flüssiges Porridge. Das Herzhafte schmecke ich jetzt gar nicht so, also schmeckt so neutral, gell? Ist irgendwie so zwischen süß und, also ist jetzt nicht total unangenehm, aber schon gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen.
Ja, aber es ist eine interessante Rezeptur und da komme ich vielleicht schon so zum ersten Thema, Rezeptentwicklung oder Rezeptur.
Zum Schluss was.
Wie gehst du denn generell so ans Thema Rezepturentwicklung heran? Also ist das Intuition, Technik, Trendbeobachtung, wenn du so ein neues Rezept machst?
Das ist so eine Kombination aus ganz vielen Komponenten, also natürlich auch sowas wie Saisonalität, was gibt's eigentlich gerade? Dann ist es ja zum Beispiel bei uns im Restaurant so, dass wir auch mit, wir arbeiten ja viel mit einem Lieferanten zusammen, der heißt Querfeld, der so die sogenannten Culinary Misfits vertreibt. Und da gucke ich dann einfach so ein bisschen, was ist im Angebot gerade. Das ist alles in Bioqualität. Das was weiß ich, es gibt eine Aubergine, machen wir was mit einer Aubergine oder so. Und was wirklich, seitdem ich das Restaurant hier betreibe, auch ganz klar als Faktor dazukommt. Und ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich es eigentlich auch schon von der kreativen Seite spannend finde, ist einfach so die Rahmenbedingungen. Wir haben eine sehr kleine Küche. Es muss was sein, was dann auch sich gut vorbereiten lässt, ne? Was dann auch im Dinner-Service sozusagen die Komponenten sich relativ schnell zusammensetzen lassen. Also diese ganzen pragmatischen Eckdaten, die müssen sich sozusagen vereinen mit dem Anspruch, dass es lecker ist, dass es gut ausschaut. Es muss ja auch alles gut ausschauen heutzutage, gerade mit dieser ganzen Social-Media-Competition. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch Läden gibt, wo es eher gut ausschaut, als dann wirklich auch der Geschmack so grundlegend ist. Und das muss man alles berücksichtigen. Also da fließt unheimlich viel rein eigentlich.
Und wenn man vor allem deine Bücher sich genauer anschaut, dann ist es ja auch ein gesellschaftliches Statement bis zu einem gewissen Grad, oder?
Du meinst jetzt, weil es vegan ist? Oder?
Naja, zum Beispiel Zero-Waste-Küche, ne? Das Thema Resteverwertung. Dann denke ich natürlich an die Vegan Queens, wo es um das Thema Frauen geht. Also es spricht schon Oder es schwindet da schon auch immer ein gesellschaftliches...
Also im Grunde könnte man wahrscheinlich jetzt so 20 Faktoren aufschreiben, was alles in so eine Rezeptentwicklung mit reingeht. Weil dann habe ich auch noch so Sachen wie, ich habe ja auch noch ein Team. Ich habe ja andere Köchinnen, die hier arbeiten. Und ich mag es auch total gern, wenn sich alle einbringen in der Küche. Ne? Wenn jeder Ideen... Und dann kommen die vielleicht aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen. Dann bringen die auch wieder was mit rein. Also ich sage immer, wir haben so einen roten Faden hier. Ich würde schon sagen, es ist so alpenländische, mediterrane, vielleicht auch teilweise deutsche Küche vegan interpretiert. Das ist so der rote Faden. Aber dann hast du natürlich in einer Stadt wie Berlin auch Einflüsse. Dann kommt auch mal ein Tahina mit rein oder dann kommt auch mal ein Tofu mit rein. Und dann hast du noch so Faktoren wie zum Beispiel der Zero-Waste-Aspekt. Das bedeutet bei uns einfach, ich sage immer, man schafft es nicht, alles zu verwerten. Darum geht es auch gar nicht. Außerdem soll man nur die Sachen verwerten, die auch gut schmecken. Ne? Es macht keinen Sinn, irgendein Gemüseblatt mit reinzuhauen, das irgendwie holzig ist oder so. Macht keinen Sinn. Aber ich glaube, was es macht, ist, wenn man das einmal im Team etabliert hat, das ist so ein Mindset, ne? Dass man dann einfach sagt, schau mal, davon haben wir immer total viel übrig oder das ist so ein Teil vom Gemüse, der können wir damit was machen? Und dann fördert es natürlich wieder die Kreativität.
Aber das ist ja fast schon so ein Labor für Kreislaufküche, das Happa.
Also ich würde das so sehen. Ja, aber das fühlt sich jetzt nicht so labormäßig an. Aber absolut. Also das sind ja auch manchmal, was weiß ich, wir haben zum Beispiel großen Dörrautomaten, da kann man Sachen trocknen, da ergeben sich ganz neue Dinge. Ne? Wir haben zum Beispiel jetzt viel im Sommer aus frischen Tomaten Tomatensugo gemacht. Dann bleiben die Schalen übrig, dann trocknen wir die Schalen von der Tomate, machen Pulver draus. Das schmeckt nach Tomate und das schaut natürlich total schön aus, um was damit zu dekorieren.
Aber was ist denn dein Geheimrezept? Wie macht man denn sowas einladend und nicht irgendwie dogmatisch oder mit dem Leerzeigefinger? Ich habe ja schon wieder so einen Eindruck, ne? Weil du erzählst es ja auch sehr begeisternd.
Ach, ich glaube, indem man einfach mit sich selber nicht zu streng ist. Also klar hat man sowas wie einen Wertekatalog oder versucht eben Sachen zu berücksichtigen, aber es geht nicht darum, immer alles richtig zu machen oder nie was wegzuschmeißen. Das funktioniert nicht. Ja? Und wie gesagt, es muss Sinn machen, es muss optisch Sinn machen, es muss geschmacklich Sinn machen.
Und wo würdest du sagen, gibt es die Grenze bei Zero Waste?
Bei Zero Waste. Also für mich ist die Grenze beim Geschmack. Also wie gesagt, ich brauche nichts verwerten, was irgendwie keinen Sinn macht, geschmacklich. Und das kann ja dann zum Beispiel auch, kann ich auch meinen Lieferanten sagen, du weißt was, hier die Teile, oder Kapazität ist auch ein Thema bei uns natürlich, Personaleinsatz. Also wenn ich einfach keine Zeit habe, was zu verwerten, sage ich, du, dann lass das auf dem Feld, dann geht das in die Biomasse, dann geht das wieder im Boden, ne, das Grünzeug.
Aber gibt es auch ein Gericht, wo du sagst, das repräsentiert für dich Zero Waste am perfektesten?
Viele. Also wir hatten zum Beispiel mal bei einem Fünfgang-Menü dreierlei vom Blumenkohl. Viele Leute benutzen die Blätter nicht vom Blumenkohl, benutzen den Strunk nicht vom Blumenkohl. Und da waren sozusagen in verschiedenen Verarbeitungen all diese Komponenten vom Blumenkohl mit drin, die Blätter geröstet, ganz knusprig. Dann hatten wir einen Rohkostsalat von den Röschen und haben aus dem Strunk ein ganz feines Püree gemacht. Was ich immer so faszinierend finde, weil das oft auch Leute mögen, die eigentlich gar keinen Blumenkohl oder Kaffiol, wie man in Österreich sagt, mögen, weil durch so eine Konsistenzveränderung kann man die Leute auch manchmal austricksen.
Das ist ja bei Brokkoli super, der Strunk.
Genau, ne? Genau. Und das wäre so ein Beispiel, aber es gibt wirklich Dutzende. Ne? Also zum Beispiel, das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, ich mag es manchmal gern Mandel- oder Haselnussmilch selbst zu machen. Die verwende ich dann gerne, das kann gehen von einer kalten Suppe im Sommer, ne, mit Knoblauch irgendwie, bis hin zu einer Süßspeise, die ich dann auf der Basis von dieser Pflanzenmilch mache. Und dann bleibt dieser Trester übrig beim Pürieren. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass dieser Trester fast so was Ricotta-artiges hat. Ja, und ich habe zum Beispiel vor Jahren, ich habe als Kind eins meiner Lieblingsgerichte, Kärntner Karsnudeln, ein österreichisches Gericht, weil wir da immer in Urlaub gefahren sind. Ich habe gedacht, wie kann ich diesen Bröseltopfen ersetzen? Bis ich festgestellt habe, den kann ich aus so einem Mandeltrester ersetzen. Das passt 1:1. Und da habe ich aus Versehen was erfunden quasi und das hat super funktioniert.
Krass, das hat jetzt ein Österreicher übrigens wieder geklaut, ne? Weil da gibt es jetzt einen veganen Biotopfen,
ja.
Mandelbasis.
Okay.
Aber ist ja gut, Welt ist ja bunt.
Schön, ne?
Wie reagieren denn die Gäste und die Gästinnen auf solche Dinners?
Also ich glaube, das ist, wir haben ja unter der Woche ein Dreigang-Menü, das ist so ein bisschen das Unaufwendigere. Und am Samstag immer ein Fünfgang-Menü. Und das hat mehr so einen Event-Charakter, weil da gibt's auch nur ein Seating. Und das sind, glaube ich, schon Leute, die schon offen sind für das Thema meistens, ne, die auch mit so einer Erwartung dann vielleicht auch herkommen, was mitzunehmen. Und das erlebe ich schon ganz oft, dass die dann auch nachfragen, wie habt ihr denn das gemacht und so. Und das finde ich ja, ich meine, ich schreibe ja auch Kochbücher, das finde ich ja super cool, wenn Leute das dann auch mit nach Hause nehmen und sagen, cool, So ein Lauföl kann ich zu Hause auch mal machen.
Und was ich auch sehr krass fand, bist, du machst sogar eine Masterclass dazu jetzt.
Genau.
Zero Waste Masterclass.
Genau.
Hat sich dann da...
Also das ist quasi ein Online-Kochkurs, weil ich einfach immer wieder gefragt werde, ob's Kochkurse gibt bei mir und ich einfach so im Alltag nicht die Kapazitäten habe, jetzt noch Kochkurse zu geben. Und ich finde diese Vegan Masterclass ist wirklich eine tolle Plattform, wo eben ganz viele ExpertInnen einfach ihr Wissen vermitteln. Also meines Erachtens im deutschsprachigen Raum so das meiste, was es da auch wirklich an Wissen gibt zu pflanzlicher Küche. Und da habe ich eben eine über Zero Waste gemacht und da hast du halt einfach den Vorteil, dass du, ja, du kannst dir mich quasi nach Hause holen und dann sind es, glaube ich, insgesamt 40 Lektionen oder so und dann erzähle ich
dir. Aber wie sehr ist denn das Konzept zu Hause anwendbar? Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe einen Single-Haushalt oder zu zweit und jetzt esse ich am Abend zwei Tomaten und die Schale, ja gut, die esse ich jetzt vielleicht mit, ne? Aber in der Regel, ich werde mir die ja nicht trocknen und sagen, jetzt mache ich ein Gewürz.
Nö, das ist, also ich glaube, manche Sachen kann man gut zu Hause, also bei uns natürlich, es geht auf Masse, ne? Also klar, sowas wie der Blumenkohlstrunk oder wie jetzt die Gemüseblätter zum Beispiel oder die Blumenkohlblätter oder die Radieschenblätter, sowas kannst du ja auch super zu Hause machen. Oder was weiß ich, manche sind ja auch Spielereien, ne? Wie zum Beispiel ein Rezept für ein Gewürz, das ich aus Zwiebelschalen herstelle. Da muss man vielleicht zu Hause erstmal ein paar Zwiebelschalen ansammeln, die man dann trocknet. Wir haben dann natürlich ein paar Kilo davon in der Woche, ne? Das ist was anderes. Aber ich glaube, auch hier geht es vor allem darum, so ein Mindset zu vermitteln. Also einfach zu erklären, wie kann man zum Beispiel durch Konsistenzänderungen, durch Trocknen, einfach durch so verschiedene Techniken, Brot ist ja auch ein perfektes Beispiel, ne? Es gibt in jeder Kultur, in der es Brot gibt, gibt es Verwertungsrezepte vom Knödel über ein Crouton, Semmelbrösel. Was kann man wieder mit Semmelbrösel alles machen? Ich backe einen Schokoladentorten. Boden aus Semmelbrösel-Basis, ne? Also einfach so, glaube ich, gibt es schon viele Dinge, die man auch zu Hause nachmachen kann.
Ja, Brot ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Ja. Ja, finde ich auch. Nur wenn wir jetzt nochmal zum Haushalt zurückkehren, da fängt ja Zero Waste ja eigentlich schon im Supermarkt an.
Oder? Genau, genau. Also im Prinzip, immer wenn die Leute so diese drei schnellen Tipps wollen oder diese fünf schnellen Tipps, es fängt ja schon beim Einkauf an, ne? Also es ist, wir neigen durch das Überangebot, das wir haben, auch so ein bisschen zu Überkonsum. Einfach im Sinne von, nimm zwei, zahl weniger, dies, das, ne? Einfach größere Gebinde. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie strukturiert kauft man ein? Schreibt man sich vielleicht doch mal wieder einen Einkaufszettel oder schaut davor noch, was man zu Hause hat? Das ist ja so der Klassiker mit den offenen Nudelpackungen, ne? Dass man dann immer eine neue kauft und dann hat man eigentlich noch fünf zu Hause. Einfach mal Inventur machen. Also in der Vorratskammer, im Kühlschrank. Ich finde, so ein ganz banaler Tipp ist auch, einmal die Woche im Kühlschrank einfach schauen, was muss als erstes verbraucht werden. Das kann man dann irgendwie eine Box oder eine Schüssel machen, dann hat man so ein bisschen mehr Überblick.
Ja, oft ist es das, was man genau nicht essen will. Ne?
Ja, dann sollte man es vielleicht das nächste Mal nicht kaufen.
Das stimmt. Aber Stichwort kaufen, die vegane Küche und das vegane Angebot hat sich in den letzten Jahren enorm verbreitert. Das ist ja geradezu Mainstream geworden. Burgerketten, vegane Optionen, Discounter, die vegane Produkte verkaufen. Was ist für dich der nächste Schritt? Gibt es eine Art Plant-Based 3.0? Und ich weiß, da wird's hingehen.
Also ich glaube, was man bei dem ganzen Thema ja nicht vergessen kann, ist ja ein Klimathema. Ne? Also Klimakrise ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt politisch, aber es ist eigentlich ein sehr frappierendes, wichtiges Thema. Und deshalb finde ich es super cool, dass ich einfach auch in meinem eigenen sozialen Umfeld feststelle, dass viele Leute, die vielleicht auch noch tierische Produkte konsumieren, das massiv reduzieren. Und das finde ich so cool, also dass du auch zum Beispiel bei einer Fastfood-Kette einfach die Möglichkeit hast, mal eine Alternative zu nehmen, einfach weniger Fleisch zu essen, einfach automatisch vielleicht deinen Kaffee mit einer pflanzlichen Milch zu trinken. Ich glaube schon, dass es immer normaler wird. Es gibt immer noch dieses Instrumentalisieren von diesen Themen, was ich einfach so ein bisschen albern finde, weil es spricht, eigentlich sprechen nur Sachen dafür, also aus rein klimatechnischer Sicht. Ich glaube, es wird zwangsläufig immer normaler und immer mehr Teil von unserer Ernährung werden, weil es einfach auch ein Ressourcenthema ist, ne? Also Thema Stichpunkt Wasser und sowas.
Gibt's pflanzliche Rohstoffe, wo du sagst, die werden heute total unterschätzt? Oft gibt's ja auch was total übersehen wird. Also arme Leute, Gemüse, die dann plötzlich super hip werden und solche Trends.
Also ich war vorhin bei einer Veranstaltung, wo so ein bisschen Produkte vorgestellt wurden. Und das ist ja fair, dass es das gibt, so dieses ganze Alternativen-Thema, dass Sachen versucht werden, eins zu eins nachzubauen. Da ging es zum Beispiel, gab es irgendwas mit Ei-Alternativen. Ei ist aber halt auch echt schwierig nachzubauen. Da arbeite ich lieber mit Geschmäckern oder mit Konsistenzen. Genau, aber um den Faden nicht zu verlieren, ich glaube, was nach wie vor unterschätzt ist, also ich würde mir wünschen, dass wir viel einfacher auf die Lebensmittel zurückgehen, die wir schon haben, wie du sagst, ne, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind oder ein schlechtes Image haben. Ich glaube, eins meiner Lieblingsthemen ist Hülsenfrüchte. Wären auch in jeder Ernährungsempfehlung, Planetary Health Diet, Welternährungsprogramm, dauernd empfohlen, weil sie einfach ein toller Proteinlieferant sind. Eigentlich auch überall wachsen irgendwelche Hülsenfrüchte und man einfach toll was damit machen kann. Und ich glaube, das ist schon was, was die Menschen haben früher sehr viel Hülsenfrüchte gegessen. Das hatte natürlich auch dieses Arme-Leute-Essen-Ding, ne? Also wenn man jetzt, klar, jeden Tag nur Erbsenbrei isst, dann ist das natürlich nicht besonders abwechslungsreich. Aber wir haben ja eine Vielfalt heutzutage und das ist wirklich von der Linse über die Kichererbse hat schon ein ganz gutes Image bekommen, würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren. Aber sowas wie Erbsen, getrocknete Erbsen ist total in Vergessenheit geraten hier, oder? Linsen ist auch noch ein bisschen besser, aber ich glaube, so die Erbse und die Bohne, da geht noch ein bisschen was.
Ja, es ist interessant. Also ich weiß, 2017, glaube ich, war das Jahr der Hülsenfrüchte. Mich hat das Gefühl, das hat nicht wirklich viele beeindruckt. Also da ist noch viel aufzuholen.
Absolut. Und es gibt zum Glück, es gibt auch, also wir haben jetzt auch hier immer mal wieder so Fünfgang-Menüs zum Thema regionale Hülsenfrüchte gemacht. Da gab es auch Förderprogramme, auch geförderte, also wirklich von der deutschen Regierung. Aber das ist noch ein Riesenweg. Du, es gibt Leute, die essen einfach keine Hülsenfrüchte, weil sie Angst haben, dass sie dann mehr pupsen müssen. Ja, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und das ist einfach Quatsch. Wenn du das gewöhnt bist, regelmäßig Hülsenfrüchte zu essen, ist es nicht irgendwie jetzt mehr, als wenn du im Schnitzel isst.
Umgekehrt, glaubst du, wird es durch den Klimawandel auch Lebensmittel geben, von denen wir uns in Zukunft vielleicht verabschieden müssen?
Das glaube ich auf jeden Fall, dass das stärker ein Thema wird. Und das sind ja auch gerade Lebensmittel, die für uns heute im globalen Norden sehr selbstverständlich sind. Ne? Also sowas wie Kaffee, Schokolade, solche Dinge. Weil, wie gesagt, andererseits ein Ressourcenthema wirklich oder auch die Mengen an Fleisch zum Beispiel. Genau, aber weil natürlich der Klimawandel auch einfach den Anbau begünstigt oder eben nicht begünstigt. Und ich denke schon, man sieht ja auch, und ich glaube, du beschäftigst dich auch viel mit diesem Thema, man sieht ja auch gerade Schokolade, finde ich, sieht man, es gibt schon so spannende Alternativen, die irgendwie hochgespült werden so auf den Markt. Leute machen sich Gedanken und also ich würde prophezeien, dass es irgendwann nicht mehr so selbstverständlich ist für den Preis, für den wir heute irgendwie für Kaffee oder Schokolade zahlen, da wird sich, glaube ich, schon was ändern. Ja.
Denkst du heute auch schon dran, wenn du heute kochst? Oder merkst du, dass sich deine Art zu kochen durch sowas verändert oder verändern wird?
Also ich versuche ja sowieso einfach mit Lebensmitteln, mit Grundstoffen wertschätzend umzugehen. Ne? Und ich schaue natürlich auch da, wo ich es jetzt herbeziehe, dass es über eine Lieferkette ist, die ich nachvollziehen kann, die fair ist. Also ich denke jetzt noch nicht über Schokoladenalternativen, Geschmäcker nach, aber wenn ich was zum Beispiel in einem Laden oder auf einer Messe sehe, ich finde es total spannend, diese Entwicklungen.
Ja, das sind ja Technologien, die Fermentation auf Zellkultivierung basieren. Findest du das eher spannend oder begeistert dich das oder bist eher vorsichtig, wenn es um so Hightech-Food-Themen geht?
Ich bin da eigentlich immer neugierig. Also will eigentlich immer alles mal probieren.
Und generell insgesamt zum Thema künstliche Intelligenz, also gerade wenn wir darüber reden, dass Rezepte entwickelt werden, Aromen getestet werden, vielleicht neue Geschmäcker kreiert werden, wie stehst du dazu?
Ich meine, das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, ich sehe das so als Mischkalkulation. Also ich meine, ich benutze sehr wenig künstliche Intelligenz. Vielleicht ändert sich das nochmal irgendwie, aber ich habe auch Kollegen und Kolleginnen, die damit auch ihre, was weiß ich, das jetzt für Skalierung von Rezepten oder so schon nutzen oder wirklich so für so Planungsabläufe auch in der Küche. Ich würde behaupten, dass sich gewisse Dinge einfach nicht eins zu eins ersetzen lassen. Und das ist ja, ob das jetzt ein Food-Foto, das KI generiert ist oder ein echtes ist oder ein Rezept, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht daran, dass sich Sachen komplett durch KI ersetzen lassen oder Menschen. Ja.
Na gut, wahrscheinlich braucht man die Menschen eher, um die KI zu steuern oder zu gucken, ne, dass das Ganze.
Genau, aber das ist ja so ein bisschen eine grundsätzliche Frage. Weißt du, es gibt auch Leute, die sagen, warum gibt es noch analoge Bücher zum Beispiel, ne? Also, aber vielleicht will man was Haptisches oder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann keine Menschen mehr gibt, die Bücher schreiben, weil alles mit KI erstellt wird. Also ich glaube.
Jetzt haben wir ja doch über die vielen, vielen Herausforderungen gesprochen, gleichzeitig aber auch über Visionen. Lass uns doch zum Schluss nochmal einen Blick auf deine ganz persönliche Vision werfen, dann in die Zukunft werfen. Gibt es ein Projekt oder ein Thema, was du unbedingt nochmal anstoßen möchtest oder realisieren willst?
Boah, viele.
die
Ideen gehen mir nicht aus. Nein, ich, also ganz persönlich freue ich mich, dass ich nächstes Jahr ein Buch schreiben darf oder das erste Mal ein Buch schreibe, das kein reines Kochbuch ist, mit einem kleinen österreichischen Verlag, dem Leikam Verlag aus Wien. Darf ich ein Buch, ein Essay über das Thema Gastgeben schreiben? Und das finde ich einfach schön. Also ich habe ja schon immer gekocht und auch drüber gesprochen und geschrieben. Und das so, also gerade so das Thema Kulinarik oder ja Gastronomie, aber auch im Privaten, das so von vielen Seiten beleuchten zu können und zu dürfen, das ist, glaube ich, schon so was, was mich immer wieder begeistert. Ne? Ich finde, Kochen wird mir nie langweilig. Also auch da, das ist so ein Thema, das sich immer wieder begünstigt, wo immer wieder irgendwas reinkommt und das dann eben noch so auf andere Medien oder in andere Bereiche übertragen zu dürfen. Weil am Ende geht es ja irgendwie darum, Menschen zu begeistern. Und die einen sind vielleicht nicht die, die zu Hause kochen. Die lassen sich dann eher begeistern, weil sie essen kommen können oder vielleicht was drüber lesen können. Das Schönste, glaube ich, was mir mal passiert ist, war eine Frau, die zu einer Buchvorstellung gekommen ist und gesagt hat, ich mag überhaupt keine Kochbücher, weil ich bin niemand, der jetzt Kochbücher benutzt, aber ich lese ihre Bücher so gern. Und das fand ich so schön. Und ich glaube, was mich so an meinem Beruf reizt, ist so Menschen auf verschiedene Art und Weise irgendwie motivieren und begeistern zu können. Und wenn es dann eben noch für was Gutes ist, umso besser. Aber das geht so alles zusammen. Also ich kann das gar nicht so an einzelnen Projekten festmachen. Natürlich ist es wahnsinnig schön, so einen analogen Ort hier zu haben und irgendwie zu sehen, man hatte eine Vision und der wird dann zum Leben erweckt und da kommen dann Menschen und das macht die glücklich, weil es auch so ein schöner Gegenpol zu allem ist, was halt nur online passiert. Ne? Also es ist einfach was Analoges. Und deshalb will ich auch nach wie vor weiter Bücher schreiben, weil es für mich auch so was Analoges. Und Essen ist ja auch was Analoges.
Gehen wir vielleicht nochmal 25 Jahre weiter, also ja. Sagen wir mal 2050.
Ja.
Wie sieht da deine Lebensmittelwelt aus?
Okay, also ich muss natürlich, du sitzt ja jetzt hier mit mir und du siehst diese sehr großen Ölgemälde, die wir hier hängen haben mit den Schweinehimmel von Marianne Flaschitz, den sie für uns gemalt hat. Das heißt, wenn ich in Ruhestand gehe, muss ich natürlich ein Haus haben, das groß genug ist, um diese Schweine oder zumindest eins der Schweinebilder zu beherbergen. Das ist also mein Ruhestandsziel. Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich bin ja so ein Mensch, ich muss ja auch mal in Bewegung bleiben. Ich weiß gar nicht, ob sowas wie klassischen Ruhestand für mich gibt, aber...
Nee, aber vielleicht anders gefragt, so der Wunschzettel an die Foodbranche, an die Foodindustrie, drei Dinge, die realisiert werden müssen, drei Dinge, die draufstehen auf dem Wunschzettel für dich.
Also das Thema Klimaschutz, ne, muss einfach stärker umgesetzt werden. Das heißt wirklich im Prinzip, dass die, was ja viele Menschen schon seit Jahren fordern, dass die Dinge, die sozusagen klimaschädlicher werden, vielleicht anders besteuert werden, dass die Dinge, die klimafreundlicher sind, besser besteuert werden. Also eben zum Beispiel sowas, also allein die Tatsache, dass in Deutschland eine pflanzliche Milch immer noch höher besteuert wird als eine Kuhmilch, ist natürlich völlig absurd. Und grundsätzlich glaube ich persönlich, egal ob jetzt als politisches Tool oder auch hier mit dem, was wir tun, ich glaube immer, dass positive Motivation ein ganz gutes Werkzeug ist, egal ob du jetzt die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten willst oder die Gastronomie. Ich glaube, wenn die Leute einen positiven Anreiz haben, ne, du machst es so und dann kriegst du eine Steuervergünstigung, eine Förderung. Ich glaube, dass man unglaublich viel erreichen kann, wenn man Menschen positiv motiviert in allen Bereichen. Und ich glaube, das ist natürlich einfach ein hehrer Wunsch insgesamt, was die ganze Weltlage anbelangt, dass wir mehr aufeinander zugehen, dass wir mehr lösungsorientiert sind, dass wir mehr unser Herz öffnen und nicht gegeneinander arbeiten, weil gerade in Zeiten der Klimakrise, für mich, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber wir leben ja alle auf einer Welt. Es ist total absurd zu sagen, das geht mich nichts an, ich mache da die Tür zu. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen alle zusammenarbeiten.
Und die Türen offen lassen.
Wieso sitzt du da? Türen.
Ja. Vielen Dank für das wirklich sehr offene, sehr inspirierende Gespräch. Ich hoffe, ich habe es mir nicht mit dir verscherzt.
Auf gar keinen Fall.
Das ist schön. Dann mache ich jetzt nämlich gleich die nächste Reservierung fürs Hapa. Sag danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das war's für heute von Foodfakt. Wer in Berlin wohnt oder hier mal zu Gast ist, schaut unbedingt mal in Sophias Restaurant Hapa vorbei. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist super, man kann vor Ort in Kochbüchern stöbern, die Kochbücher von Sophia erwerben und zu Hause nachkochen. Zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne auf Social Media und sagt mir, welche Gäste wir als nächstes einladen sollten. Wir freuen uns auf eure Ideen. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und Servus bis zum nächsten Mal.